Der heutige Sonntag ist der erste Sonntag der großen Fastenzeit und er heißt Sonntag der Orthodoxie. Das ist die Feier der Siege, der Ikonenverehrer auf dem 7. Ökumenischen Konzil in Nicea 787. Es gab in der Geschichte der Kirche einen Bilderstreit in dem byzantinischen Reich. Und er dauerte sehr lange. Eine Partei war für die Verehrung der Ikonen, andere dagegen. Die dagegen waren, an der Spitze stand der byzantinische Kaiser. Und sie dachten, Gott kann man sich nicht vorstellen, so wie es bei den Juden gesagt worden ist. Deswegen darf man keine Bilder Gottes machen. Aber die anderen haben gesagt, nein, wir werden diese Ikonen verehren. Und ich sage euch gleich, warum. Und sie waren für diese Ikonen, haben sogar ihr eigenes Leben gegeben. Hab und Gut haben sie gegeben. Sie haben Posten verloren, aber sie haben diese Ikonen verehrt. Und aus dieser Zeit haben wir viele, viele wundertätigen Ikonen. Der Sieg der Verehrer der Ikonen kam etwas später, 843, durchsetzte dieses Gesetz die Kaiserin byzantinische Theodora. Deswegen in einigen Kirchen, vor allem in den griechischen Kirchen, machen sie an diesem Sonntag eine Prozession mit den Ikonen. Meine Lieben, wir verehren die Ikonen. Wir stellen auf den Ikonen den Herrn Jesus Christus, seine Mutter Maria, die Gottesgebärerin und die Heiligen. Wir sind keine Götzendiener. Wir verehren nicht das Holz. Wir verehren nicht die Farbe. Wir sind keine Heiden. Aber wir verehren die, die dort dargestellt sind. Wir verehren Jesus, seine Mutter, die Allerheiligste und die Heiligen. Weil es gibt ein Wert. Gott lebt in seinen Heiligen. Wenn wir die Heiligen verehren, so verehren wir Gott selbst. Ja, es geht immer auf das Urbild. Wenn du, lieber Mann, deine liebe Frau liebst, wirklich, ich meine nicht nur das Hopsata Fideralala, dann wirst du auf deinem Büro, in deinem Zimmer, das Bild deiner lieben Frau haben. Das bedeutet, du willst mit ihr sein. Du liebst sie und sie soll in deiner Gegenwart immer sein. Du liebst nicht das Foto selbst in sich, das Papier, mit dem er da dargestellt ist. Das betrifft auch des Mannes. Manche Frauen haben die Fotos ihres Mannes in der Tasche irgendwo, damit der Mann, den sie liebt, immer bei ihr ist. Das ist die Liebe. Und auch die Mutter hat ihre Kinder. Wenn die Kinder auch eines Tages von zu Hause gehen, dann hat sie irgendwo ein Foto stehen und guckt, oh, das sind meine Kinder. Die habe ich geboren. Vor so viel und so vielen Jahren. Und jetzt sind sie weit von mir in der Welt. Sie haben eigene Familie. So ist es auch mit den Ikonen. Darf man dann nicht Gott darstellen? Gott in sich, Vater, ist unbegreiflich. Es gibt kein Wort, um ihn zu beschreiben. Der Mensch ist überhaupt nicht imstande, sich vorzustellen, wer das Gott ist. Aber nachdem der erste Mensch, die Frau und der Mann, das Gesetz Gottes übertreten haben und wurden vertrieben aus dem Paradies, hat Gott Vater gesagt, er schickt den Messias. Und nach vielen, vielen tausenden Jahren schickte er sein Wort. Sein Wort schickte Gott. Und das Wort war bei Gott und kam zu uns Menschen. Und hat Leib angenommen durch die Jungfrau Maria. Dieses Wort wurde nicht gezeugt von einem Mann, aber von Heiligem Geist. Und so konnte Gott, der Unbegreifliche, zu den Menschen kommen. Er hat die Gestalt eines Menschen angenommen. Und wie es in meinen Liedern steht, die Gestalt eines Knechtes. Und wurde geboren von der Jungfrau Maria in einer Nacht auf den Feldern von Bethlehem. Das ist schon ein Beweis, dass wir Gott darstellen können. Weil Gott hat die Gestalt eines Menschen angenommen. Der zweite Beweis, als Jesus dann lebte und wurde 30 Jahre, ging er zu den Leuten und predigte und erzählte von himmlischen Vater und hat ihm auch gesagt, wie sie leben sollen. Er hat Wunder getan. Er hat Kranke geheilt. Er hat verstorbene Tote zum Leben erweckt. Und viele wussten es. Ja, es wussten sehr viele. In Kleinasien in dieser Zeit lebte ein Fürst, Abgar. Dieser Fürst, trotzdem, dass er reich war, war krank. Und er hörte vom Messias, der die Gewalt über den Tod hatte. So schickte er einen Maler hin nach Jerusalem. Er sollte das Gesicht des Herrn zeichnen. Und er kam und konnte nicht zeichnen. Er konnte nicht zeichnen, weil aus dem Gesicht Jesu strahlte er. Aber Jesus wusste, wozu er gekommen ist. Von wo er gekommen ist. Und da es in der Palästina, in Jerusalem, in Sommer sehr heiß ist, so war Jesus verschwitzt. Er nahm ein Tuch, legte es an sein heiliges Gesicht und gab es dem Künstler. Das Gesicht war auf dem Tuch. Und so fingen an, die Leute diese Ikone der nicht von Mensch geschaffenen Antlitzes zu zeigen. Das Tuch hat sich nicht erhalten und keiner weiß, wo es ist. In jedem Fall fuhr dann der Künstler zum Abgang und er nahm es ehrfurcht voll und er wurde geheilt. Für mich ist es die schönste Ikone. Und das ist eben eine Darstellung des Gottes Antlitzes. Dann weitergehen wir durch viele Ikonen der Heiligen wurden die Menschen geheilt. Wie viele wundertätige Ikonen der Mutter Gottes haben wir nur in Russland, in Georgien, in Antiochia, überall, wo die Orthodoxen sich befinden. Sogar die Mutter Gottes aus Chesterhaus, die Katholiken haben, ist eine Ikone der Orthodoxie. Und sie ist wundertätig. Ist er nicht ein Beweis Gottes, dass es Gott gefällt, die Ikonen zu verehren? Seht ihr, in jedem Haus, orthodoxen Haus, sollte zumindest eine Ikone sein und ein Licht. Es soll ein Begleiter einer orthodoxen Familie sein. In alten Russland war es so, dass wenn jemand eine Familie gegründet hat, eine junge Frau und ein junger Mann, und bevor sie in die Kirche, also in die Kirche gingen, so nahm die Mutter oder der Vater die Familienikone und segnete das junge Paar. Und wenn sie auszogen aus dem Hause, um ein neues Haus zu bauen, segnete man. Die Ikone begleitete den Christen immer. Deswegen sollte in jede Familie eine Ikone sein, eine geweihte Ikone. Daran erkennen sie, dass ihr rechtgläubig seid. Und vor dieser Ikone sollt ihr mit euren Kindern jeden Abend beten. Weil die Kinder werden eines Tages erwachsen und werden auch Kinder haben. Und was du Opa oder Oma deinen Kindern gegeben hast, das geben sie ihren Kindern. Und so wird die Verehrung der Ikonen bleiben in aller Ewigkeit. Und als eure Wohnung soll gesegnet sein. Gestern war ich bei einem deutschen Arzt, der eine russische Frau geheiratet hat. Und ich habe sein ganzes Haus gesegnet und geweiht. Möge, dass es noch mehr Deutschen geben, ihre Wohnungen weihen lassen, segnen lassen und die Ikonen verehren. Und jetzt, damit ich nicht lange spreche, werde ich euch noch einiges erzählen von der Verehrung der Ikonen. Und zwar, es ereignete sich in der Sowjetzeit, 1932, 1933. Ihr wisst, in der Zeit hat man wirklich das Christentum verfolgt. Vor allem die Orthodoxie. Und in dieser Zeit hatte man irgendwo am Ural oder Sibirien einen Dorf, eine Kolchose wollte man gründen. Und dieses Dorf war ein Dorf, wo die Leute vertrieben wurden, verbannt wurden, die gegen die Sowjetmacht waren. Und da eines Tages hat man sich entschlossen, eine Kolchose zu gründen. Da kam ein Brigadier, also ein Führer einer Gruppe, zu einer Frau, die in diesem Dorf wohnte, und sagte: Liebe Frau, du bist für unsere Arbeiter kochen. Wir werden dir alles geben, was du benötigst. Graupel, Fleisch, Brot, alles. Ja, und dann, meine Lieben, war es, dass am einen Tag im Frühjahr fing es an mit der Fastenzeit, mit der großen Fastenzeit. Und da hat die Frau dem Brigadier gesagt: Mein Lieber, ich bin eine Gläubige und ich werde Fleisch nicht kochen. Und der Mann hat gesagt: Du wirst gehorchen und wirst das ausführen, das, was ich dir gesagt habe. Und dann, kochte sie das. Die Frau schimpfte den Brigadier auf, ob er nicht Angst hat vor Gott. Und er lächelte: Gott wird dich bestrafen. Tu Buße. Sie ging in die Küche. Und in dieser Zeit saßen schon am Tisch die Arbeiter, um dieses Fleisch oder Suppe aus Fleisch zu essen. Und der eine hieß Ivan, so ein Schlauberger. In dieser Zeit, wo die Frau in der Küche war, sprang auf eine Bank, nahm ein Tuch und band dabei eine Ikone von Jesus. Und nahm und deckte ihm die Augen zu, band ihm die Augen zu. Und als die Frau aus der Küche kam, guckte sie und war erschrocken. Was hast du bloß gemacht? Du hast dem Erlöser die Augen zugedeckt. Ja, mein Göttlein wird jetzt nicht sehen, dass wir sündigen. Kann nicht sehen. Wir haben keine Sünde. Und außerdem glaube ich an Gott. Weil wenn Gott wäre, so wären wir nicht verbannt und hätten unsere Häuser nicht verloren. Er würde die das taten, strafen. Und er hat nicht bestraft. Und wir sind hier in Sibirien. Weit von unserer Familie. Es gibt keinen Gott. Und ich glaube an mich. Und wenn es einen Gott gibt, dann soll er mich bestrafen. Nach dem Mittagessen ging dieser Ivan nach Hause und erzählte der Frau, was er gemacht hat, und lachte. Und die Frauen sind empfindlicher. Sie haben eine andere Seele, sie haben ein anderes Herz, sie nehmen es alles gefühlsmäßig. Und sie fing an zu weinen. Sag Ivan, was hast du gemacht? Ja. Dann ging er schlafen, weil es schon Abend war. Und am nächsten Tag, als Erste ist die Frau aufgestanden. Weil wie die Frauen das meistens sind, die Ersten, die in die Küche gehen und dann arbeiten. Der Mann schlief. Und als die Sonne schon hoch war und es war fast Mittag, steht der Mann auf und geht mit den Händen und sucht nach Streichhölzern. Tastet den Tisch und hat ein Streichholz und zündete es an und hält es. Und die Frau sieht es, hat gesagt, Ivan, was ist das los? Die Sonne scheint, es ist hell. Dann nahm sie auch ein Streichholz, zündete es an und hielt es vor den Augen. Und er sagt, es ist dunkel, ich sehe nichts, mach Licht. Und sie sagt, ich halte den Streichholz vor deinen Augen. Gott hat ihm das Sehen genommen. Es ist kein Märchen. Es ist kein Märchen. Und der Mann hat es auch verstanden. Die Frau sagt ihm, wir müssen schnell ins Krankenhaus. Und der Mann sagt, nein, ins Krankenhaus werde ich nicht gehen, weil ich gesagt habe, wenn es einen Gott gibt, so soll er mich bestrafen. Und ich brauche kein Krankenhaus. Die Frau Eudokia hieß sie, fiel auf die Knie und bittete Gott um Vergebung. Und er auch. Der Zustand der Blindheit dauerte 40 Tage. 40 Tage haben sie gebetet. Und nach 40 Tagen hat Gott ihm das Sehen wieder geschenkt. Und er wurde ein wirklicher, ein tiefgläubiger Mensch. Seht ihr? Dadurch, dass er die Ikone nicht verehrt hat, hat ihn Gott bestraft und ihm gezeigt, dass er existiert, dass er ist. Natürlich, meine Lieben, Wunder gibt es nicht auf Bestellung, aber sie passieren von Zeit zu Zeit. Um euch noch genaues zu sagen, kann ich euch sagen, wo es passiert ist. Und zwar im Gebiet von Tomsk, im Land Narinskiland, so heißt dieses Gebiet. Dort war es, und da wurden geschickt immer einige Verwandte dort. Und deswegen sage ich euch, verehrt eure Ikonen, weil durch diese Ikonen wird Gott in seinen Heiligen oder durch seine Heiligen verehrt. Und ich habe einen Wunsch, wirklich, es soll keine Familie, hier, die hier sind, sein, die keine Ikone hat. Es ist unser Zeichen, unser, der Christen, der orthodoxen Christen. Mein allergrößter Wunsch.